Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Heise-Show der wöchentlichen Dosis Technik, News und Netzpolitik. Ja, wir hatten in unserer letzten Woche die erste Show und möchten gerne einige Verbesserungen schon mal vorstellen. Wir sitzen. Das hatten einige Zuschauer schon bemängelt. Wir standen letztes Mal etwas komisch an diesem Tisch. Ja, wer ist heute hier? Heute ist Jürgen Kuri hier.
Hallo.
Hi, ich bin Christina Bär und das ist Holger Bleich.
Hallo.
Wir wollen heute über Facebook und Hate Speech, Hassreden auf Facebook sprechen und wir wollen es auch ganz kurz über Privacy Shield oder das ausgelaufene Safe Harbor unterhalten. Und am Ende der Sendung werden wir noch Stefan Körner hier begrüßen über eine Live-Schalte. Das ist der Vorsitzende der Piratenpartei und der reagiert auf unsere erste Sendung. Der sagt nämlich, die Piraten, die sind gar nicht tot. So Jürgen, Privacy Shield.
Ja, Safe Harbor ist definitiv tot, im Unterschied zu den Piraten angeblich. Das ist ja jetzt zum 1. Februar tatsächlich ausgelaufen. Das heißt, das Abkommen mit den USA, dass Daten in die USA, zu Firmen in die USA übertragen werden können und man davon ausgeht, dass der entsprechende Datenschutzniveau gewährleistet ist, hat das Europäische Gerichtshof verworfen. Das ist nicht einfach so. Und jetzt hätte eigentlich zum 1. Februar was Neues kommen müssen. Kam aber nicht. Kam dann am 2. Februar, stand aber nichts drin, um es mal so zu sagen. Also die Europäische Kommission hat zwar gesagt, dass sie sich geeinigt haben mit den USA, allerdings auf etwas, wo keiner weiß, was es ist. Sie haben erstmal nur verkündet, dass sie sich geeinigt haben. Es liegt kein Text vor, was sie denn tatsächlich machen wollen. Die Datenschützer, die zucken jetzt mit den Schultern und sagen, ja, die haben sich geeinigt, aber wir können nicht sagen, ob das gut ist.
Aber es wird auch zum Beispiel von Beschwerdestellen gesprochen, die eingerichtet werden sollen. Ist das jetzt auch Stochern im Nebel, wenn wir sagen, ja, es könnte Beschwerdestellen geben, wenn wir versuchen, die zu bewerten, schon das vorab zu bewerten?
Mag ja sein, dass es Beschwerdestellen gibt, aber es weiß natürlich dann auch keiner, welche Rechte die haben tatsächlich. Das ist ja in den USA etwas ungeklärt. Da ist auch ein Gesetz verabschiedet worden, das angeblich EU-Bürgern Klagerechte gibt in den USA, das allerdings dann wieder so eingeschränkt ist, dass es völlig absurd ist. Und wenn man sich dann darauf bezieht, wie die Beschwerde stellen, ist das auch wieder, würden die Datenschützer dann sofort sagen, das geht so überhaupt nicht. Die haben jetzt erstmal gesagt, okay, die haben sich jetzt auf was geeinigt, jetzt warten wir mal ab, was die Kommission tatsächlich vorlegt. So lange gelten die Corporate Rules, die sich Unternehmen gegeben haben und die Vereinbarung mit einzelnen Unternehmen als ausreichend, solange darf man das noch so machen. Und dann muss man mal schauen, was die Kommission tatsächlich vorlegt.
Also kann man sagen, es hat sich noch nichts geändert. Wenn wir zum Beispiel Facebook benutzen, dann, was passiert mit unseren Daten?
Dann wandern unsere Daten ganz normal, wie bisher auch, auf Facebook-Server, die entweder in Europa stehen oder in den USA. Das kannst du nicht sagen, wohin sie gehen. Facebook hat ja korrigiert und beruft sich jetzt nicht mehr auf das Pearl Harbor, Safe Harbor Abkommen, sondern beruft sich auf die Standardvertragsklauseln und Binding Corporate Rules, glaube ich. Ich glaube auf die Standardvertragsklauseln vor allem. Und die EU bzw. die Artikel 29 Gruppe, das sind die Datenschützer bei der EU, die offiziell das Sagen haben, die ja so einen sehr großen Einfluss haben innerhalb der EU, die haben gesagt, das dürfen die auch weiter tun, bis es dieses neue Abkommen gibt, solange haben die eine Frist. Was allerdings nicht mehr geht, und da müssen einige Unternehmen wahrscheinlich aufpassen, mir ist im Moment keins geläufig, ist tatsächlich, sich auf das alte Safe Harbor Abkommen zu berufen, das geht nicht mehr, und das haben die auch nochmal ganz klar gesagt gestern in der Pressekonferenz.
Man kann nur sagen, im Prinzip kann man im Moment nur sagen, ja, die haben sich auf irgendwas geeinigt, was keiner kennt und wo keiner weiß, was es taugt.
Also die erste Kritik heißt halt, Reider heißt jetzt Fix. Aber es gibt ein ganz schönes Logo. Das Logo sieht toll aus.
Wir wissen also ungefähr so viel wie über TTIP.
Nee, wir wissen weniger als über TTIP. Also über TTIP sind zumindest so ein paar Leaks ja inzwischen rausgekommen und so, man weiß, was da verhandelt wird. Über das Ding weiß der erstmal überhaupt nichts.
Nein, es gibt keinen Text. Das ist total absurd. Also die mussten sich halt an eine Frist halten. Die mussten bis zum 1. Februar irgendwas bringen. Haben sie nicht gemacht. Dann haben sie es geschafft, am 2. Februar was zu bringen und haben gesagt, wir werden was bringen. Und das offensichtlich reicht das der EU jetzt erstmal. Ja, okay. Also ich finde es ein bisschen absurd, weil der Text kommt vermutlich auch erst in 2 Monaten oder so.
Also es wird uns sicher noch lange beschäftigen, was da passiert. ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat, muss man sowieso mal sehen, weil auch das vorherige Safe Harbor Abkommen, also die meisten Leute haben erst davon gehört, oder manche Unternehmen sogar haben erst davon gehört, als es dann vom Gericht verworfen wurde, ob das in Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielt. Muss man ja auch mal sehen, was die EU-Datenschutzreform bringt und was das für Auswirkungen wieder auf solche Abkommen hat. Und ach, das ist ein...
Okay, es ist, wir können es jetzt hier nicht abschließen. Wir haben es kurz angesprochen. Aber es gibt, wie gesagt, noch keinen Text. Wir werden uns damit beschäftigen, wenn dann tatsächlich ein Text da ist. Falls jemand Fragen an uns hat hier in der Runde, ihr könnt über den Hashtag Heise Show an uns twittern, ihr könnt über Google Plus oder auch über Facebook oder in der Kommentarfunktion bei uns auf der Seite Fragen stellen. Wir versuchen das immer im Auge zu behalten und geben dann Fragen rein. Dann,
zumindest wurden wir schon mal dafür gelobt, dass wir sitzen.
Das ist gut. Ja, wir versuchen an uns zu arbeiten. Das letzte Mal fehlte eben auch der Hinweis, wer wir genau sind. Das sollten wir eigentlich auch früher öfters sagen. Also nochmal Jürgen Kuri, Christina Bär, Holger Bleich. Und Holger ist unser Spezialist für soziale Netzwerke. Du beschäftigst dich sehr, sehr häufig damit und du hast dich auch sehr mit dem Thema Hassbotschaften bei Facebook beschäftigt. Jo. Wie ist da dein Eindruck? Kann man über Facebook überhaupt gegen Hassbotschaften angehen?
Das ist eine sehr, sehr, sehr weit gestellte Frage. Also Facebook selbst sagt, man kann es. Also man kann es vor allem über Gegenrede, das sogenannte Counter-Speech. Ne? Das ist ja immer, es gibt Hassbotschaften auf Facebook und Facebook selbst sagt dann, Leute, löscht nicht so viel von denen oder verlangt nicht von uns, dass wir so viel löschen, sondern redet gegen. Das Problem, was ich bei Facebook aber immer sehe, ist, dass es da ganz viele verschiedene Teilöffentlichkeiten gibt und die meisten sehen die Hassbotschaften der anderen gar nicht.
Was weil meinst sie in du genau mit den Teil
naja, der Gemeinschaft? Es ist so, dass wenn wir auf Facebook in unsere Timeline gucken und wir würden wirklich alle Sachen in Serie sehen, die täglich auf uns einströmen an Postings und so weiter, dann könnten wir das gar nicht mehr verarbeiten. Das wären mehr auf jeden Fall im Schnitt mehr als 2500 Postings pro Tag, die wir durchlesen müssen. Und deswegen sortiert Facebook vor, nach Relevanz, behaupten sie. Und Relevanz heißt nach Interesse. Das heißt, wir kriegen von Facebook vor allem das gezeigt, das sortieren über 100 Algorithmen vor bei Facebook, bevor wir überhaupt in unsere Timeline zu sehen bekommen, was uns interessiert. Und Facebook glaubt, uns interessiert vor allem, mit dem wir politisch, zum Beispiel an politischen Botschaften, das, womit wir d'accord gehen, womit wir einverstanden sind.
Oder wo wir relativ häufig ein Gefällt mir drunter setzen.
Genau. Na,
das wird uns ja immer häufiger gezeigt. Du nennst das Filterbubble.
Genau, das ist der gängige Begriff dafür. Das ist eine Meinungsblase, in der wir uns da alle befinden. Die einzige Möglichkeit, und das machen auch immer mehr Leute, um überhaupt mal Gegenmeinungen auf Facebook zu sehen oder zu sehen, was da tatsächlich passiert, jetzt zum Beispiel im rechten Spektrum, ist sich dann Fake-Accounts zuzulegen und ganz bewusst Beiträge zum Beispiel zu liken, die rechtsradikale Botschaften zu enthalten, nur damit man immer mehr davon zu sehen bekommt, quasi sich eine zweite Gegenidentität zuzulegen, damit man überhaupt Counter-Speech betreiben kann.
Ich finde es ja schwierig, das immer nur auf Facebook zu schieben.
Das ist richtig, aber Facebook ist halt die größte Plattform.
Ich meine ja auch bei Facebook. Also zum einen kannst du es ja teilweise einschränken, dass die vorsortieren. Das heißt, es gibt ja Einstellungen, wo du sagst, du willst nicht vorsortiert haben. Und das andere ist, diese Filterblase ist ja auf beiden Seiten. Wenn die Leute sich immer nur ihre Freundeslisten und Followerlisten so machen, dass sie nur das zu sehen kriegen, was ihnen gefällt, dann können sie natürlich auch keine Counter-Speech machen, weil dann kriegen sie gar nicht mehr mit, dann kriegen sie nur noch irgendwie so übers Feuilleton oder was weiß ich wen oder über uns mit oder so, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt, es ist natürlich, wenn Leute sich darüber beschweren, was auf Facebook läuft, dann müssen sie sich teilweise auch an die eigene Nase fassen.
Das ist mit Sicherheit so, ganz klar, ja. Aber die meisten, also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall mehr als 90% der Personen Facebook einfach nutzen, ohne großartig jetzt an ihren Filtereinstellungen zum Beispiel was zu ändern. Und das sind eben vor allem die dann solche Botschaften verbreiten.
Kannst du uns ein paar Botschaften mal vorlesen, die unter Hasskommentar fallen würden?
Ja, ich wollte mit Jürgen einen kleinen Spaß machen, weil Jürgen ist ja derjenige, der bei auf Heise Online gesagt hat, nichts löschen oder wenig, nicht nichts löschen, aber wenig löschen, zumindest die Inhalte, die eindeutig nicht strafrechtlich relevant sind, stehen lassen. Der Meinung bin ich übrigens auch, das sehe ich genauso. Nur die Frage ist halt, bei Facebook gibt es nach deren Angaben ein Team, was besteht aus mehreren hundert Leuten. Wie viel genau es sind, sagen sie nicht. Die sind teilweise sogar outgesourced, von, wie jetzt bekannt wurde, die arbeiten nicht mehr bei Facebook direkt, sondern arbeiten zum Beispiel bei Avato in Berlin. Und die gucken sich diese Beiträge an.
Und die müssen einschätzen, ob das jetzt volksverhetzend ist oder
genau,
nicht.
Genau, die müssen entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist und ob es oder ob es entgegen ihrer Gemeinschaftsstandards läuft. So, ein Beispiel, darf ich mal?
Ja, mach das
so.
Mal.
Gewalt ist eine Option. Ich fordere hiermit jedermann auf, Angela Merkel Gewalt anzutun. Wer erfolgreich ist, dem verspreche ich 10.000 Euro. Ich werde mich bei Erfolg daran halten und auch überweisen. Schönes neues Jahr.
Das ist einfach strafrechtlich relevant, dieser Aufruf zu Gewalttaten.
Steht aber noch da.
Ja, oder gemeldet, ist, aber über sowas wollen wir uns doch nicht, und über sowas müssen wir doch nicht diskutieren. Das ist ja Quatsch. Diese Diskussion um Hate Speech geht ja nicht um solche Sachen, sondern geht ja darum, dass Leute etwas als Hassrede empfinden, was erstmal, wenn du nur nach dem Strafrecht gehst, überhaupt nicht relevant ist.
Das stimmt nicht ganz, weil natürlich die strafrechtlich relevanten Beiträge fallen auch unter Hate Speech. Hate Speech ist halt ein politischer Begriff.
Ich fand es heute Morgen in der Süddeutschen, hat Anton Stefanovic zusammen mit einer Kollegin eine Analyse von den Kommentaren, die auf der Pikida-Seite waren, gemacht, veröffentlicht und musste selber zugeben, naja, wenn man das so liest, ist erstmal nichts dran.
Natürlich, das sehe ich genauso.
Und da ist die Frage, worüber diskutieren wir denn im Moment eigentlich bei Facebook? Wir diskutieren darüber, dass sie strafrechtlich relevante Sachen nicht löschen. Okay, gebongt. Alles andere würde ich sagen, ich überlasse doch Facebook nicht die Entscheidung darüber, ob etwas inhaltlich schädlich oder sonst irgendwas, welches Kriterium ist, sondern das ist tatsächlich doch eine Frage von Counter-Speech oder nicht, weil diese Ansichten verschwinden ja nicht, wenn ich sie lösche. Sie sind ja immer noch da. Das ist ja wie früher in der DDR, wo es offiziell keine Nazis gab und nachdem die DDR kaputt war oder so, tauchten die alle plötzlich aus ihren Löchern auf.
Aber kann man das wirklich dem normalen Nutzer zumuten? Immer Counter-Speech, also Gegenrede zu machen, auch vor allem gegen Rechtsradikale, klar, Rechtsradikale, Menschen, die dort auftreten.
Ja,
ich meine,
schon.
Facebook hat auch eine Klarnamenpflicht. Ich finde das nicht gerade für einige Leute nicht ermutigend
also mit dem Also wenn wir hier schon so weit sind, dass du Angst haben musst, weil du auf Facebook was gegen Nazis sagst, dann kann ich sagen, dann kann man nur noch auswandern. Dann können wir uns alle ausweisen lassen in die Karibik und machen da irgendwie einen Sonnenstaat auf oder was. Also das ist ja völliger, also das geht ja sowieso nicht. Und natürlich erwarte ich das von Leuten, die sagen, das ist scheiße, dass sie dann auch was gegen unternehmen.
So, pass auf, es gab ja eine Studie aus Hildesheim und die haben gesagt, naja, eigentlich sind wir ja alle eh nur Wohlfühlaktivisten und wir machen gar keine Gegenrede. Das ist uns viel zu anstrengend.
Ja, es ist nicht so,
dass wir, das heißt dann aber eigentlich, dass wir dem Hass freien Lauf lassen über Facebook. Hat da nicht Facebook eine Verantwortung? Müsste nicht Facebook diese Verantwortung sehen und eben mehr einschreiten?
Ich bin leider Jürgens Meinung in dem Fall, so leid es mir tut. Also es ist ein verdammt hohes Gut in diesem Land hier, dass man seine Meinung frei äußern darf. Und mit Sicherheit das meiste, was an Hate Speech auf Facebook läuft, ist strafrechtlich nicht relevant, sondern das sind Meinungsäußerungen. Und diese Meinungsäußerungen, die müssen wir akzeptieren. Die akzeptieren wir, wenn sie auf der Straße geäußert werden, wenn sie in der Kneipe geäußert werden. Früher hat man sich halt über die bayerischen Stammtische aufgeregt, jetzt ist es Facebook. Bei Facebook hat das eine andere Dimension. Erstens wegen der Filterblase kann leicht so ein Aufschaukeln passieren, was am Stammtisch in so kleinen isolierten Zellen eben nicht passiert. Und Facebook wirkt ja in sich selbst wie so ein, gerade in solchen Filterblasen, wie so ein Verstärker. Ne? Also die werfen sich gegenseitig die Bälle zu und die Gefahr, die ich darin immer sehe und die ja auch in dem Post selbst zum Vorschein kommen ist, dass die Leute dann glauben, weil sie so viel Zustimmung bekommen auf ihre Postings, weil sie halt die ablehnenden Beiträge gar nicht sehen. Sie kriegen ja keine Ablehnung, weil sie sich in ihrer Blase befinden. Sie glauben dann irgendwann, sie sind in der Mehrheit. Und dann kann natürlich der Sprung kommen von wegen, wir sind in der Mehrheit. Das legitimiert uns tatsächlich auch andere Taten zu tun und nicht nur uns hier auf Facebook unser Zeug abzusondern.
So, was ist denn dann mit den angeblichen Gutmenschen, die jetzt ihre eigene Filterblase haben, die eigentlich einschreiten müssten, die aber diese Beiträge nie sehen? Dann laufen doch da zwei große Stränge aneinander vorbei. Die eine Seite, die Gutmenschen, die sich dann unterhalten.
Ich benutze diesen Begriff nicht so oft, ich mag den nicht.
Ja, der ist auch nicht schön. Nein,
aber
das ist jetzt populistisch.
Ne?
Oder sagen wir mal, die Wohlfühlaktivisten sind auf der einen Seite oder die dann sich austauschen, wo sie das nächste Mal auf die Straße gehen, für mehr Toleranz, und die anderen, die sagen, so, wo ist das nächste Flüchtlingsheim? Die kommen sich ja eigentlich dann auch nicht mehr in die Quere.
Mhm. Und, aber das werfe ich ja genau den Leuten vor, den Wohlfühlaktivisten, dass sie dann meinen, sie retweeten irgendeinen schönen Text, der irgendwie in ihre Meinung passt, und das ist schon eine Aktion oder schon eine Aktivität.
Ein
oder,
Like ist schon eine Aktivität.
Oder ein Like ist schon eine Aktivität, oder ich unterschreibe eine E-Petition oder sonst was. Das ist ja Quatsch. Natürlich nutzt es nur was, wenn ich den Leuten Paroli biete, die meiner Meinung widersprechen oder die meiner Ansicht nach irgendwie Arschlöcher sind.
Ich will ja auch,
dass sich die Arschlöcher, die Rassisten und die neuen Faschisten verpissen. Auch aus den Heisefohren, da wäre mir total recht. Aber ich werde sie nicht selbstständig rausschmeißen, weil sie haben erstmal ein Recht, eine Meinung zu äußern, die meiner völlig diametral entgegengesetzt ist.
Also sagst du, in jedem Fall immer aufstehen, immer Gegenrede. Muss sein.
Ja. Darf ich noch ganz kurz was sagen?
Gerne.
Also, was ich auch für sehr problematisch halte, und das ist halt leider sehr oft zu beobachten, ist so ein Heruntergucken. Gerade von den Leuten, die eigentlich Gegenrede betreiben wollen, gegen zum Beispiel rechte Inhalte auf Facebook, die dann aber sehr abwertend werden. Erstens, wenn sie sich zum Beispiel über mangelnde Rechtschreibung aufregen, ne, oder wenn sie wirklich total sarkastisch, ironisch irgendwelche ernst gemeinten Beiträge kommentieren und damit wirklich eindeutig zeigen, ich nehme deine Meinung nicht zur Kenntnis, ich nehme deine Meinung zwar zur Kenntnis, aber nicht ernst. Und das, ich glaube, damit bestärkt man wirklich solche den radikalen Hass. Haltungen noch viel mehr und den Hass.
Guck mal, jetzt schreibt uns Oliver Gutperl, also Facebook ist ein Verstärker für Hassbotschaften und der normale Bürger soll es wieder gerade biegen durch Counterspeech. Klingt unfair.
Ja, man das kann aber auch sagen, wenn man das mit der Counterspeech ernst nimmt, wäre es ja auch ein Verstärker für Counterspeech unter Umständen. Das ist ja die Gegenseite. Sagt Endzeituhr, bei Facebook fehlt eine negative Response Loop. Das heißt, wenn du viele negative Kommentare kriegst oder so, dass das irgendwie einfließt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, woran man arbeiten kann. Und das andere ist natürlich Counterspeech. Du hast ja auch eine Verstärkung für Counterspeech auf so einem Medium. Das ist ja nicht so, dass Facebook nur das verstärkt, was irgendwie Hass ausmacht.
Ja, aber die Welten begegnen sich zu wenig.
Ja. Das ist das Problem. Sollen doch jetzt auch so neue Emojis eingeführt werden. Das läuft alles unter dem Titel Reactions. Könnte das etwas bringen? Also man soll bald nicht nur den Gefällt mir-Button drücken können, sondern man soll auch einen wütenden Smiley zeigen können.
Es kommt darauf an, wie Facebook wie die Plattform selbst darauf reagiert. Also wenn diese Meinungsäußerungen durch die Emojis dann tatsächlich auch in die Bewertung eines Nutzers einfließen. Das heißt, wenn das Einfluss auf die Algorithmen hat und auf die Sortierfunktion, dann könnte das natürlich schon was bringen. Klar.
Ja. Gut, ja, wir haben schon Viertel nach vier. Wir haben jetzt über Facebook gesprochen, Hate Speech.
Kommt da wahrscheinlich auch nie zu einem Punkt.
Aber wir waren uns ziemlich einig, das muss man mal sagen.
Nein, nicht ganz so einig. Und ich würde immer noch sagen, was mir immer fehlt, ist wirklich dieser Dislike-Button. Ich würde am liebsten manchmal einfach den Daumen runter machen. Das geht aber nicht. Und ich glaube, da müsste Facebook eigentlich nochmal nacharbeiten. Immer nur der Thumbs-up funktioniert, glaube ich, nicht. Wir möchten ja jetzt noch mit Stefan Körner sprechen. Der wartet auch schon darauf, dass wir mit ihm reden.
Wenn ich ihn jetzt finde.
Wir haben hier einen Skype-Chat mit ihm. Den müssen wir jetzt erstmal noch auf unserem Notebook hier öffnen. Ja, nochmal besser, zu uns als Person. Besser. Nochmal Jürgen Kuri von Heise Online. Christina Bär, Holger Bleich. Wir haben uns darauf geeinigt, als wir die Schalte schon mal ausprobiert haben, dass wir uns duzen. Also hallo Stefan, hi.
Hallo, grüß dich.
Hallo.
Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir dich hören können. Wir hören nämlich gerade noch nichts. Hörst du uns?
Ja, laut und deutlich.
Jetzt hören wir dich.
Wunderbar.
Auch.
Also wir haben in der letzten Woche gesagt, oder wir sind zu dem Urteil gekommen, die Piraten sind nicht mehr da. Was sagst du dazu?
Ich habe auch ein bisschen Gründe.
Ich höre dich ganz schlecht. Wir hören hier nur abgehackte Töne.
Oh nein.
Ja. Gut, wir versuchen es nochmal.
Vorhin hat es wunderbar funktioniert, oder?
Ja.
Meistens ist es so mit der Technik. Ich kenne das. Unsere Parteitage fangen üblicherweise auf.
Jetzt funktioniert es auch schon wieder besser.
Genau, jetzt läuft es flüssig.
Ich würde gerne widersprechen. Und zwar ist es nicht so, dass die Piraten am Ende sind, ganz am Anfang. Wir haben im Augenblick rund 400 Parlamentarier auf allen Ebenen. Wir sind in 4 Landesparlamenten vertreten. Wir haben jemanden im Europaparlament sitzen. Wir werden auch im nächsten Europaparlament wieder vertreten sein. Das heißt, die Piraten sind nach wie vor da. Wir haben 15.000 Mitglieder. Wir haben
15.000, aber ihr hattet mal 30.000. Wo sind die hin?
Ja, ist gegangen, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Wir sind, als wir in Berlin in das Parlament eingezogen sind, sehr stark gewachsen. Damals hatten wir noch an vielen Stellen in unserem Programm weiße Flächen und da haben die Leute dann ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche in diese Stellen projiziert. Und als sie dann später festgestellt haben, dass wir halt vielleicht doch nicht die Partei sind, die sie sich genauso vorgestellt haben, ist der eine oder andere wieder gegangen. Das liegt in der Natur der Sache und ist auch völlig in Ordnung.
Ich meine, ihr seid immer sehr offen damit umgegangen. Ne? Das muss man euch ja zugute halten. Ihr habt immer gesagt, dass ihr noch im Aufbau seid und da noch viel passieren kann. Es sind aber einige eurer Lichtgestalten gegangen. Wie hat sich das für euch ausgewirkt? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ihr eigentlich seriöser geworden seid, seit nicht mehr diese großen Leuchttürme da sind. Aber ihr seid eben auch medial verschwunden. Wie wollt ihr entgegenwirken?
Es ist tatsächlich so, dass die mediale Aufmerksamkeit, die uns entgegengebracht wird, im Augenblick deutlich weniger ist als noch beispielsweise vor 3 Jahren. Das lag einfach daran, dass wir damals neu waren. Das war was Interessantes über die Piraten zu berichten. Die Leute konnten sich nichts darunter vorstellen. Dann das Ganze einen Nachrichtenwert, der dann eben auch verwendet wird. Und das ist inzwischen Geschichte und Vergangenheit. Und deswegen ist es nicht mehr so spannend. Wir haben allerdings festgestellt, dass wir immer dann gefragt werden, was wir zu einem Thema sagen, wenn es um das Thema Netzpolitik geht, wenn es um das Thema Digitales geht, den digitalen Wandel, die digitale Zukunft der Gesellschaft. Dann ist das, was die Piraten sagen, eben doch relevant.
Aber wie wollt ihr denn dann jetzt wirklich noch zu Wort kommen? Weil wir ganz andere Probleme im Land haben. Wenn man in die Medien schaut, ist es ja eigentlich noch die Flüchtlingskrise da.
Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren war es die Euro-Krise. Das heißt, es wird immer ein Thema geben, das eine große Krise ist, das viele Leute besonders beeindruckt und demzufolge in den Medien auch besonders vorkommt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Wandel, also dass der Themenkomplex, den die Piraten neu gegründet wurde, dauerhaft und immer interessant ist und mit Sicherheit auch noch wichtiger werden wird. Ich habe gestern gelesen, dass beispielsweise die Uni Bamberg einen eigenen Lehrstuhl Datenschutz und Sicherheit ins Leben gerufen hat, weil das eben ein wichtiges Themenkomplex ist.
Aber
ich glaube, dass unsere Herausforderung die ist, einfach durchzuhalten, da zu sein. Und wenn jemand denkt, dass Politik ein schnelles Geschäft ist, wo man mal eben große Erfolge feiert und dann ist man immer wichtig, der hat die letzten Jahre nicht gesehen, was mit anderen Parteien war. Das ist ein Auf und Ab und da muss man einfach durch.
Das mit dem Durchhalten ist ja schön und gut. Mein Problem sehe ich allein schon mal in dieser, wenn du von Netzpolitik sprichst als zentrales Thema, das ist gut und schön, nur kein Mensch redet mehr von Netzpolitik. Das merkt man teilweise auch daran, dass er im Prinzip, wenn ich eure Mitteilung oder das von euch, was von euch kommt, angucke, reagiert ihr im Prinzip auf Sachen, die von der Regierung kommen, die von irgendwo veranstaltet werden, und habt im Prinzip keine eigene, ich scheue das Wort Vision so ein bisschen, aber keine Vorstellung von einer, wo es hingehen soll. Es gäbe so viele Themen, wo die Piraten was zu sagen hätten. Also es gab ja immer wieder die Diskussion, oder es gab ja auch immer wieder den Zoff innerhalb der Piraten, ob man jetzt das bedingungslose Grundeinkommen fordern soll oder was. Aber das Grundeinkommen ist ja im Prinzip nur ein Symptom für etwas, wo man sagt, die Gesellschaft lässt sich ohne Arbeit organisieren, zum Beispiel. So eine Geschichte. Und man hört von den Piraten dazu keine Vorstellung, wo man sagt, das ist etwas, wo man gerne drüber diskutieren würde. Da, wo man sagen würde, hier, die Piraten haben da was in die Diskussion geschmissen, da möchte ich mal weitermachen. Sondern es gibt Reaktionen und das Reaktionen auf so das, wo alle drauf reagieren. Und das, was Netzpolitik vor 3, 4 Jahren noch bedeutet hat, was mit dem Zensursula, wo die Piraten ja groß geworden sind, mit letztlich noch eine Rolle gespielt hat, davon redet heute kein Schwein mehr.
Ich würde da gerne ein bisschen widersprechen, wenn ich mir anschaue, dass die Bundesregierung vor kurzem eine Vorratsdatenspeicherung beschlossen hat, dann haben wir sehr wohl ein Thema, über das wir reden sollten. Und es ist ein Thema, über das wir jetzt reden müssen. Natürlich sind Visionen wichtig und natürlich ist es wichtig, auch eine eigene Vorstellung davon zu haben, wie die Welt in 10 oder 20 Jahren aussehen soll. Wir haben aber im Augenblick das Problem, dass wir eine Regierung haben, die permanent auf Überwachung setzt, auf mehr Kontrolle. Im Augenblick wird darüber diskutiert, ob man das Bargeld in seiner freien Verfügbarkeit einschränkt. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass Bargeld ein großes Stück Freiheit ist. Das sind Bedrohungen, die uns als Gesellschaft jetzt und heute tatsächlich an den Wurzeln, an die Wurzeln gehen. Und das sind die Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Und dann können wir natürlich eine Diskussion führen, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen, in der nur noch ein kleiner Teil sein Einkommen durch Arbeit bezieht. Aber das ist was langfristig geschieht.
Aber um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich bezweifle nicht die Existenznotwendigkeit einer Partei wie den Piraten. Ich sage nur, das, was im Moment passiert, entspricht nicht dieser Existenznotwendigkeit, weil es immer so nur so ein reaktives Ding ist auf so eine Abwehrhaltung gegenüber dem ist, was passiert und eben nicht entwickelt wird, wie man sich eine Politik vorstellt, die das Netz als ja gut freiheitliche Infrastruktur mit integriert und die davon eine gesellschaftliche Vorstellung entwickelt.
Es ist schwierig, solche gesellschaftlichen Vorstellungen zu formulieren. Wir machen den Ansatz anders, wir leben sie. Bei uns sind alle Vorstandssitzungen transparent. Wir haben mit Open Data, Open Government Politikfelder eingebracht oder bearbeitet, die tatsächlich auch etwas in die richtige Richtung bewegen. Antrag ist ein System, bei dem die Menschen auch tatsächlich auf allen politischen Ebenen Entscheidungen mit beeinflussen können. Und das ist etwas, was die Piraten ausgemacht hat und was wir nach wie vor hatten.
Aber ich glaube, teilweise wurde es den Piraten dann auch weggenommen. Ne? Es gibt immer mehr Städte, die sagen, klar, Open Data, wir geben ganz viele Daten frei. Ich meine, das ist ein Erfolg für euch, aber damit seid ihr auch wieder ein Stück abgeschafft.
Nein, das glaube ich eben nicht. Ich denke, dass wir eine ähnliche Situation haben wie die Grünen vor, ich glaube, 30 Jahren. Da war das Thema Umweltschutz für viele abstrakt, nicht wirklich greifbar. Und die Menschen haben gesagt, das ist, was politisch wirklich wichtig ist. Eine Umkehr hat erst stattgefunden, als in der Tagesschau irgendwelche Bilder zu sehen waren von Hügelketten im Harz, bei denen kein einziger Baum mehr Laub oder Nadeln hatte. Und die Leute dann plötzlich gesagt haben, oh, der Wald stirbt wirklich. Das heißt, das tatsächliche Problem, das wir haben, ist, dass die Netzpolitik, digitalen Wandel, unglaublich wichtig ist, aber es unglaublich schwer ist, das den Menschen nahezubringen. Das ist das, wofür wir jeden Tag kämpfen.
Also, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, in der Beobachtung war, als 2013 die Snowden-Enthüllungen waren und die sich ja auch bis 2015 hingezogen haben, hat jeder gedacht, im August 2013, boah, das wird den Piraten aber jetzt den endgültigen Aufschub geben und Auftrieb geben. Und jetzt kann man sich mal darauf einrichten, dass die Piraten in die Parlamente einziehen. Und es ist nichts passiert, gar nichts. Das war genau das Thema. Das waren die waldlosen Hügel, die plötzlich zum Vorschein gekommen sind. Aber ihr habt davon, finde ich, sehr wenig profitiert. Und ihr habt auch ziemlich wenig draus gemacht, meiner Ansicht nach.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Berichterstattung über Snowden Piraten noch mehr Rückenwind und Auftrieb gibt. Das ist so nicht gekommen und das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich glaube nicht, dass die Berichterstattung über Snowden die Hügelketten im Harz sind. Ich habe noch das Problem, dass das Thema Datenschutz und Schutz der Privatsphäre im Internet für sehr, sehr viele Menschen zu abstrakt ist. Uns fehlen da tatsächlich im Augenblick die plakativen Bilder, die uns wirken.
Aber ist das nicht manchmal auch eure Organisationsstruktur? Ich habe das ein bisschen im Landtag Nordrhein-Westfalen verfolgt, wie sich die Fraktion da geschlagen hat. Und das sah zwischendurch immer wieder so aus, als würden sich alle selbst zerlegen.
Die haben sich geschlagen?
Nein, also. Die haben sich nicht geschlagen. Aber es gibt nun mal Abläufe in so einem Landtag. Und natürlich seid ihr damit angetreten zu sagen, so wir wollen transparenter sein, wir wollen alles öffentlich diskutieren. Und das funktionierte natürlich mit den anderen Parteien nicht so gut. Aber statt da Lösungen zu finden, ist nach meiner Ansicht da eher was zerbrochen. Also die Fraktion als sich, existiert die noch so als große Gemeinschaft oder sind das jetzt nicht alles Einzelkämpfer?
Also gerade die Fraktion in NRW ist tatsächlich noch eine Fraktion, die da ist und funktioniert. Das steht außer Frage. Wir haben inzwischen zwei Mitglieder der Fraktion verloren. Nichtsdestotrotz sind wir noch ausreichend Leute, um tatsächlich politisch zu arbeiten. Und ja, du hast recht, es war ein großer Fehler, dass wir nicht nur unsere Diskussionen öffentlich geführt haben, sondern auch unsere Auseinandersetzungen. Das hat uns sicherlich sehr, sehr viel Sympathiepunkte gekostet. Ich glaube aber trotzdem, dass es der ehrliche Weg ist. Wir sind die Partei, die angetreten ist, um politische Prozesse transparent zu machen.
Nochmal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber Hannelore Kraft hat jetzt einen Videoblog gestartet. Die geht jetzt mit einem Selfie-Stick durch ihren politischen Alltag und nimmt auf, wie sie morgens ins Auto steigt und ihre Reden schreibt und dann zu einer Abendveranstaltung geht. Ist das eure Vorstellung von Transparenz, wie man es machen sollte?
Nein, wirklich. Das ist ein nettes Gimmick, um einfach zu zeigen, dass Transparenz etwas ist, was man auch visualisieren kann. Aber tatsächlich geht es bei der eigentlichen Forderung nach Transparenz darum, politische Prozesse nachvollziehen zu können. Dass beispielsweise Haushaltszahlen öffentlich gemacht werden, dass Protokolle öffentlich einsehbar sind, dass auf allen Ebenen beispielsweise Parlamentssitzungen gestreamt werden. Das sind Dinge, die wir unter Transparenz verstehen und die das wirklich auch sinnvoll machen. Wenn Hannelore Kraft jetzt tatsächlich dann ist das wirklich süß und hilft uns vielleicht, bisschen wahrgenommen zu werden, ist aber nicht das, was wir meinen. Auch als Seehofer damals gesagt hat in diesem Heute-Journal-Interview am Ende, ja, das können Sie alles senden, wir machen das jetzt transparent, war das ein kleiner Werbeblock für die Piraten, ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist ein Prozess, an dem wir
arbeiten. Oh, jetzt ist der Ton weggebrochen. Wir haben den Rest nicht gehört.
Aber ich glaube, er ist noch da.
Ja.
Also, du hast vorhin was gesagt, was ich ganz interessant fand, was ich nachvollziehen kann und was ich auch, was ich im Prinzip auch, wenn wir über Netzpolitik berichten, natürlich auch immer das Problem da ist. Es fehlt tatsächlich sowas wie bei den Grünen damals mit den toten Wäldern durch den sauren Regen, so ein plakatives Bild, das den Leuten im Prinzip nahe bringt, worum es eigentlich geht. Aber das wäre natürlich genau Aufgabe der Piraten, diese Bilder zu finden.
Ja, und danach, nur um das nochmal zu verdeutlichen, wenn man sich im Augenblick die Berichterstattung anschaut, wenn es um beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung, die Netzneutralität, Hörerhaftung oder was auch immer, alles Themen, um die wir uns intensiv kümmern, geht, dann haben wir immer irgendwelche Netzwerkkabel oder irgendwelche blinkenden Routen, die hergestellt werden, weil das Plakativ dafür fehlt. Und ja, ich sehe das tatsächlich als unsere Aufgabe und nein, ich habe das noch nicht erledigt.
Gut, okay. Welpe hat auf Twitter geschrieben oder so, die Piraten müssen Partei 2.0 werden und nicht Grüne 2.0. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, wenn man darauf spekuliert oder da sich anschaut, wie die Grünen sich entwickelt haben. Und da hat er natürlich irgendwie recht. Sag mal so, ich kann vieles von dem nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich meine auch, ja auch, dass es eine Notwendigkeit für die Piraten gibt. Ich verspreche, ich sage nicht mehr, die Piraten sind tot, aber sie humpeln doch schwer.
Ja, ihr seid leider nicht mehr so in der Öffentlichkeit.
Ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube auch, was euch echt einen Schlag versetzt hat, also aus meiner persönlichen Beobachtung ist, dass solche Leute wie wirklich die lange durch Talkshows getingelt sind, wie Herr Lauer zum Beispiel, ne, dass die sich dann als die ganz normalen Politprofis rausstellen, weil jeder hat am Anfang gedacht, oh, das sind die Extremideologen, das sind diejenigen, die wirklich so mit 150% Herzblut hinter ihrer Politik stehen und dass dann ausgerechnet ein Herr Lauer direkt als Lobbyist im Springer-Konzern geht, nachdem er die Partei verlässt, das hat, glaube ich, vielen echt einen Schlag versetzt. Weil ja, man halt gemerkt hat, das sind ja doch auch nur ganz normale Parteipolitiker, die dahin gehen, wo es was zu holen gibt.
Ja gut, es gibt natürlich in der jetzt muss ich euch selber in Schutz nehmen, es gibt natürlich in der Berliner Fraktion auch andere Beispiele. Martin Delius ist natürlich das beste Beispiel. Gut, der unterstützt jetzt die Linken, was ich irgendwie auch blöd finde, aber okay. Der ist wenigstens konsequent, also in dem, was er tut.
Ja.
Also ich glaube, das eine Sache, die einfach in der Natur der Sache liegt. Wenn wir Menschen in Parlamente wählen, dann werden wir am Ende feststellen, es sind Menschen. Und da gibt es welche, die haben halt tatsächlich Rückgrat und die anderen sind irgendwelche Trittbrettfahrer oder sonstige Halunken, die versuchen, auf die Schnelle irgendwo noch mitzukommen. Und gerade bei unseren Aufstellungsversammlungen im Hype und kurz davor war es halt schon so, dass unglaublich viele Leute dazugekommen sind. Ich denke, das hat sich aber inzwischen deutlich verbessert.
Gut.
Habt ihr für euch denn noch einen Fahrplan für die nächsten Landtagswahlen?
Also die nächsten Landtagswahlen sind natürlich schwierig. Wir haben beispielsweise jetzt in Baden-Württemberg das Problem, dass wir nicht in allen Wahlkreisen auch tatsächlich Kandidaten aufstellen können oder beziehungsweise die Unterstützerunterschriften sammeln konnten. Und demzufolge wird da das Wahlergebnis natürlich extrem schwierig zu halten im Vergleich zur letzten Wahl. Ich denke, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass Politik ein sehr, sehr langfristiges Projekt ist. Und wenn nicht jede Wahl gewonnen wird, dann heißt es noch nicht, dass ein Projekt gescheitert ist oder eine Partei am Ende ist, sondern dann heißt es eben, dass wir eine Durchstrecke haben und dass wir Dinge besser machen müssen. Und was wir im Augenblick besser machen ist, wir streiten nicht mehr öffentlich. Wir haben nach wie vor diskutiert.
Also doch nicht mehr ganz so transparent.
Ich sagte ja vorhin, Transparenz bedeutet nicht, mit einem Selfie-Stick durch die Gegend zu rennen und permanent zu filmen, wie man mit Leuten diskutiert oder streitet, sondern bedeutet, politische Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Und das ist etwas, was wir nach wie vor tun. Aber die eine oder andere Diskussion darf durchaus auch einmal unter vier Augen geführt werden, um am Ende dann etwas zu haben, was man präsentieren kann, ohne dass man öffentlich streiten muss.
Okay, dann halten wir fest. Ihr seid nicht tot, ihr habt nur eine Durststrecke.
Ja. Sie humpeln.
Der humpelt. Aber wir wünschen euch natürlich, dass ihr bald wieder wunderbar laufen könnt auf dem politischen Parkett. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ja, und ich denke, wir können jetzt für heute Schluss machen mit der Heise Show. Wenn Fragen zu dieser Sendung auftauchen, wenn noch Fragen zu Stefan Körner auftauchen, bitte schreibt einfach unter dem Hashtag Heise Show an uns über Twitter, über Facebook, über Google+ oder in unserer Kommentarfunktion auf unserer Seite heise.de. Wir versuchen das dann entweder in die nächste Sendung einzubauen oder auf andere Weise darauf zu antworten. Ja, vielen Dank. Das waren Jürgen Kuri, Christina Bär, Holger Bleich und Stefan Körner. Bis zur nächsten Woche.
Ciao. Tschüss.